In unserer Reihe Weltwunderforum erkunden wir mit dem Schriftsteller und früheren Lehrer Ludwig Vizzani ferne Orte auf der Erde. Vizzani reist seit vielen Jahren um die Welt. Über seine Erlebnisse in Indien und Tibet, am Amazonas und in Afrika schrieb er zahlreiche Berichte für die Feuilletons großer deutscher Zeitungen. Zurzeit arbeitet er an einer reiseerzählerischen Weltenzyklopädie, die auf 25 Bände angelegt ist und von der bereits 20 Bände erschienen sind. Heute reisen wir mit Ludwig Vizzani mit der transsibirischen Eisenbahn durch Russland. Die Reise beginnt auf dem Jaroslawer Bahnhof in Moskau und führt über eine Strecke von über 9000 Kilometern bis zum Pazifischen Ozean. In seinen Begegnungen mit Mitreisenden, aber auch bei seinen Stopps in Jekaterinburg, Krasnojarsk, Irkutsk und am Baikalsee erlebt er die Vielfalt des russischen Lebens als fremd und vertraut zugleich. Es liest David Bunnos.
Eine Reise mit der transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Wladiwostok. Unter den großen Eisenbahnstrecken der Welt ist die transsibirische Eisenbahn eine Nummer für sich. Auf einer Gesamtlänge von 9.288 Kilometern führt sie von Moskau aus durch den europäischen Teil Russlands, über den Ural und die sibirischen Weiten, bis sie nach 9 Tagen und mehr als einem halben Dutzend Zeitzonen die Stadt Wladiwostok am Pazifik erreicht. Am Beginn ihrer Geschichte stand der Traum von einem großen russischen Imperium am Pazifik. Dann kamen Weltkrieg und Revolution, und lange Zeit war es für Ausländer nur unter Inkaufnahme strengster Kontrollen möglich, auf der transsibirischen Eisenbahn zu reisen. Heute ist sie das verkehrstechnische Rückgrat Russlands geworden, auf dem sich die Völker des Riesenreiches in Miyaki, Kupeini und Platzkartni-Abteilen durch Eurasien bewegen. Unter ihnen Touristen aus Europa und Amerika, die die längste Eisenbahnstrecke der Welt mit einer Mischung aus Enthusiasmus und Bangigkeit bereisen. Ich war einer von ihnen, und hier ist mein Bericht. Über die Vorgeschichte meiner Reise mit der transsibirischen Eisenbahn wäre viel zu erzählen, aber hier muss genügen, dass ich die Reise noch vor dem russisch-ukrainischen Krieg unternahm, als es eine Zeit lang so ausgesehen hatte, als würde sich Russland über kurz oder lang in die Gemeinschaft der europäischen Völker einfügen. Mit diesem Krieg ist alles anders geworden. Und ob die glückhafte Selbstverständlichkeit, mit der ein Reisender nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion durch Russland reisen konnte, jemals wiederkehrt, steht in den Sternen. Aber daran war noch nicht zu denken, als ich an einem warmen Sommertag den Bahnsteig 11 des Jaroslawer Bahnhofs in Moskau betrat. Angehörige aller Nationalitäten der Russischen Föderation standen einzeln, familienweise oder in Gruppen neben ihrem Gepäck und warteten darauf, dass der Zug freigegeben würde. Väter rauchten und ließen das Gepäck nicht aus den Augen, Verwandte steckten ihren Angehörigen Verpflegungspakete zu. Ein Signal mit einer Trillerpfeife ertönte, die Waggontüren öffneten sich und die Einlasskontrolle begann. Name, Abteil und Datum auf den Tickets wurden mit langen Listen abgeglichen. Dann durften die Reisenden in den Zug. Entweder in eines der wenigen Miyaki-Luxusabteile für 2 Personen, in ein 4-Bett-Kupeini oder, wenn es ganz dicke kam, in einen der Platzkartni-Waggons ohne gesonderte Abteile und Schlafgelegenheit. Ich erhielt ein Bett in einem Kupeini-Vierbettabteil mit drei Deutschen, die ich bereits auf dem Bahnsteig gesehen hatte. Es handelte sich um ein deutsch-russisches Ehepaar und einen befreundeten deutschen Begleiter, die mich ohne große Begeisterung begrüßten, weil sie gehofft hatten, das Abteil ganz für sich in Beschlag nehmen zu können. Die Ehepartner hießen Paul und Katinka. Der Name ihres Begleiters war Lothar. Die Russin Katinka war eine kleine, hübsche Frau mit marmorfarbener Haut und einer melodiösen Stimme. Ihr deutscher Ehemann Paul war Ende 50, kräftig gebaut und von penibler Wesensart. Wir hatten den Großraum Moskau noch nicht verlassen, da hatte er bereits ein abteilinternes Abfallsystem mit drei Mülltonnen entworfen. Da öffnete sich die Abteiltüre und zwei Pravotnitsas betraten das Kupeni. Sie hießen Olga und Raisa, trugen eng anliegende blaue Röcke und weiße Blusen mit Schildchen, die sie als Amtspersonen auswiesen. Pravatnitsas herrschen über das Teewasser, die Bettwäsche, die Dusche und den Toilettenzugang. Mit einem Wort, sie sind die Königinnen der russischen Eisenbahn, mit denen man sich besser nicht anlegt. Olga, die Ältere, kam mit einer Hochfrisur daher, wahrscheinlich mit einem Haarteil, wie man es früher bei uns getragen hat, während ihre Kollegin Raisa glatte, dünne Haare hatte, aus denen ihre beiden Ohren wie Spione herausragten. Sie brachten uns das Essen, denn wie sich herausstellte, hatten Paul, Katinka und Lothar, genau wie ich, Halbpension gebucht, was zwei Mahlzeiten am Tag beinhaltete. Diese Mahlzeiten bestanden in einem Kreislauf von Hühnchen, Schwein oder Pasta, manchmal auch aus kleinen Fischstäbchen, die mit Reis, Nudeln oder Püree serviert wurden. Der erste Reisetag verging mit Schlafen, Lesen, aus dem Fenster schauen und gelegentlichen Erkundungsmärschen durch den Zug. Die Landschaft, die draußen vorüberzog, sah aus wie der Niederrhein nach 50 Jahren ohne Rasenmähen. Ich erblickte weite Ebenen, Birkenwälder und Seen unter einem endlosen Horizont, der mich von nun an bis zum Ende der Reise begleiten würde. Wenn das das russische Kernland war, dann war es dünn besiedelt. Aber wie würde es erst in Sibirien werden? Mitten in der Nacht hielten wir in Nischni Nowgorod und überquerten die Wolga. Ich erwachte am nächsten Morgen und blickte aus dem Fenster. Draußen sah es genauso aus wie am Tag zuvor. Am Mittag des zweiten Reisetages war Kirov erreicht, eine Halbmillionenstadt mit Industrie und Holzverarbeitung, genau auf halber Strecke zwischen Moskau und dem Ural. Anstelle von Kirchtürmen und Hochhäusern ragten Schlote in den Himmel. Sergei Mironowitsch Kirov war ein führender Bolschewik der ersten Stunde gewesen, der im Jahre 1934 von Stalin ermordet worden war. Mit diesem Mord hatte Stalin gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens hatte er sich eines Konkurrenten entledigt und zweitens einen Anlass gefunden, sein Land mit einem gnadenlosen Staatsterror zu überziehen. Nach einem kurzen Aufenthalt setzte sich der Zug wieder in Bewegung, doch die Ansichten jenseits des Abteilfensters blieben sich gleich. Wälder erschienen, erfüllten den ganzen Horizont, blieben eine Weile, verschwanden dann wieder und machten einer flachen, begrünten Ebene Platz, ehe neue Wälder auftauchten. In Zeitlupe folgten kleine Enklaven mit Holzhäusern, eingezäunten Weiden und Gewässern, denen man ihre Sumpfigkeit schon aus der Entfernung ansah. Manchmal verliefen parallel zu den Schienen staubige Pisten, auf denen die Bauern mit ihren Karren unterwegs waren. Selten standen Kinder hinter den Zäunen und winkten. Langsam näherten wir uns dem Ural, der Grenze von Europa und Asien. Der Ural ist ein Mittelgebirge, das sich über 2400 Kilometer Länge von Norden nach Süden durch Taiga und Tundra zieht, um schließlich im Süden, in der Nähe des Kaspischen Meeres, in einer Steppe auszulaufen. Wirklich wichtig ist der Ural aber nicht als kontinentale Grenze, sondern als Lagerstätte bedeutender Bodenschätze. Perm, Jekaterinburg und Magnitogorsk. Die großen Städte der Uralregion bilden das industrielle Rückgrat Russlands. Wir näherten uns der Millionenstadt Perm und sahen, wie große Kohleschlepper auf dem Fluss Kama nach Süden fuhren. In der Ferne ragten die Umrisse von Fördertürmen und Zechenanlagen wie erstarrte Krallen in den Himmel. Literaturfreunde kennen Perm unter dem fiktiven Namen Jurjatin aus Boris Pasternaks Roman Dr. Schiwago. Hier lebten Pascha und Lara Antipow, bevor sich Pascha freiwillig zur Armee meldete, um zum Revolutionskämpfer Strelnikow zu werden. In Jurjatin war es auch, wo Juri Schiwago am Ende des Romans in der Puschkin-Bücherei Lara wiedertraf, ehe sie sich für immer aus den Augen verloren. Es regnete, als der Zug Perm verließ und in der Dämmerung des zweiten Reisetages Asien entgegenfuhr. Am Vormittag des nächsten Tages durchfuhr der Zug weite Ebenen voller Gänseblümchen und Feuerunkraut zwischen hohen Gräsern. Mehrfach hielt der Zug auf offener Strecke, ohne dass dafür ein Grund ersichtlich war. Kaum standen wir, erhitzten sich die Abteile, denn die Klimaanlage funktionierte nur, wenn der Zug fuhr. Nun wurde die Landschaft wieder flacher, der Himmel war von einem milchig-weißen Dunst überzogen. Lothar wies mich darauf hin, dass ich meine Uhr vorstellen musste, denn wir hatten eine neue Zeitzone erreicht. Auf dem langen Weg nach Osten würde ich in den folgenden Wochen immer wieder eine Stunde verlieren, so dass ich in 23 Stunden Tagen nach Osten reisen würde, bis die Zeitdifferenz am Ende der Reise am Pazifik schließlich 9 Stunden betragen würde. Hinter Perm war parallel zur Bahntrasse eine größere Straße zu erkennen. Teilweise war sie asphaltiert, teilweise war sie aber auch nur eine unbefestigte Piste. Es handelte sich um die Federalka Magistrale, die transsibirische Straße, die seit 2015 Petersburg mit Wladiwostok am Pazifik verbindet. Ich nahm all das nur noch im Halbschlaf wahr, denn mich hatte eine starke Müdigkeit befallen. Inzwischen kam mir die Fahrt mit der Eisenbahn wie Fernsehen vor. Das Fenster war der Bildschirm, auf dem eine Natursendung in Endlosschleife lief. Wobei man allerdings sagen muss, dass sich die Bildregie mit den szenischen Wechseln sehr viel Zeit ließ. Dieser Mangel an sinnlicher Stimulation, verbunden mit der Bewegungsarmut der Reise und dem gleichmäßigen Rattern der Schienen, wirkte auf mich wie eine Packung Schlaftabletten. Meine Idee, auf der transsibirischen Reise ein Buch nach dem anderen zu lesen, entpuppte sich als ein Schuss in den Ofen, denn kaum nahm ich ein Buch zur Hand, schlief ich ein. Am nächsten Tag, dem 4. Reisetag, verließ ich den Zug in Jekaterinburg, knapp 1800 Kilometer von Moskau entfernt. Jekaterinburg ist eine Stadt von gut 1 Million Einwohnern mit breiten Straßen und jeder Menge Denkmäler aus der Sowjetzeit. Mitten in der Stadt befindet sich das monumentale Jelzin-Museum, mit dessen Einrichtung sich Putin dafür bedankte, dass ihn der alte Machthaber im Jahre 1999 zu seinem Nachfolger ernannt hatte. Nicht weit vom Jelzin-Museum entfernt erhebt sich die sogenannte Zarenkirche, genauer gesagt die Kirche auf dem Blut. Ein orthodoxes Gotteshaus, das genau an der Stelle erbaut wurde, an der die Kommunisten im Jahr 1918 den letzten russischen Zaren Nikolaus II. Und seine Familie im Keller eines inzwischen abgerissenen Hauses ermordet hatten. Ein Steinkreuz mit einem überlebensgroßen Relief der Zarenfamilie ragt vor der Kuppelkirche in die Höhe. Nikolaus II. Steht auf einer Empore ganz vorne und trägt seinen kleinen kranken Sohn in den Armen. Hinter ihm drängen sich seine Frau und seine Töchter in der Erwartung ihres Todes. Der Zar schaut mit einer Mischung aus Gottergebenheit und Verwunderung geradeaus. Wahrscheinlich in die Gewehrläufe seiner Mörder. Am Nachmittag heuerte ich einen Taxifahrer an, der mich für einen vorher vereinbarten Betrag zum Europa-Asien-Monument 17 Kilometer von Jekaterinburg entfernt brachte. Warum ich diesen Ausflug unternahm, ist mir schleierhaft, zumal ich wusste, dass diese Grenzmarkierung nur ein Symbol ist und nichts mit den geografischen Tatsachen zu tun hat. Ich befand mich längst in Asien und der Hauptkamm des Ural lag über 40 Kilometer entfernt im Westen. Dementsprechend kümmerlich war das, was ich am Ende der Taxifahrt zu sehen bekam. Ein Stacheldrahtgebilde, an dessen Basis sich zwei Marmorplatten befanden. Auf der einen war Europa, auf der anderen Asien in kyrillischer Schrift eingraviert. Eine spanische Reisegruppe stand neben den Marmorplatten und ihre Mitglieder machten sich einen Spaß daraus, zwischen den Kontinenten hin und her zu hüpfen. Über 100 europäisch-asiatische Grenzmarkierungen gibt es im Ural, fast jede genauso beliebig wie das Monument, an dessen Basis ich gerade stand. Aber was soll's, dachte ich. Auch das Äquatordenkmal in Ecuador befindet sich am falschen Platz und ich hatte es trotzdem besucht. Am nächsten Tag fuhr der Zug aus Moskau pünktlich in den Bahnhof von Jekaterinburg ein. Die Pravatnitsa führte mich zu einem Kupeini mit zwei Russen. Sie hatten die freien Betten mit ihren Sachen belegt und es dauerte etwas, bis es mir gelang, wenigstens ein Oberbett für mich freizumachen. Auf dem kleinen Tisch am Fenster stand eine Flasche Wodka, aus der sich Fjodor und Michail regelmäßig einen kräftigen Schuss in ihren Tee einschenkten. Richtig munter wurden sie, als eine jugendliche Pravatnitsa in das Abteil kam. Sie hieß Olga, besaß ein hübsches Gesicht mit rosigen Wangen, nippte gerne an einem Wodka und unterhielt Fjodor und Michail mit allerlei Geschichten, von denen ich kein Wort verstand. Wahrscheinlich kannte man sich, woraus ich schloss, dass meine beiden Bettnachbarn diese Strecke öfter fuhren. Manchmal steckten die drei die Köpfe zusammen, senkten die Stimmen und ließen verstohlen den Blick nach oben schweifen, wo ich auf meinem Bett lag und aus dem Fenster blickte. Jenseits des Fensters aber gab es noch immer nichts Besonderes zu sehen. Im äußersten Westen Sibiriens sah es genauso aus wie im europäischen Russland. Sibirien war einstweilen nur ein geografischer Begriff in meinem Kopf, von dem ich wusste, dass sein Äquivalent in der Wirklichkeit eine Fläche von 13 Millionen Quadratkilometern umfasst und von Dutzenden gewaltiger Flüsse durchflossen wird. Die größten von ihnen sind der Ob, der Jenissei, der Irtisch, die Lena und weit im Osten der Amur. Jeder von ihnen ist länger und breiter als Rhein oder Donau, wenngleich über weite Strecken nicht schiffbar, weil sie den größten Teil des Jahres zugefroren sind. Was die Besiedlung betrifft, so ähnelt Sibirien Kanada. So wie in Kanada über 80% der Menschen in einem gerade mal 50 oder 60 Kilometer breiten Saum direkt an der südlichen Grenze zu den Vereinigten Staaten wohnen, lebt auch der größte Teil der 35 Millionen Einwohner Sibiriens im äußersten Süden der Region. Denn nur dieser südliche sibirische Saum, der an den Grenzen zu Kasachstan, China und der Mongolei vorbeiführt, ist für den Durchgangsverkehr geeignet, weil er wenigstens den größten Teil des Jahres vom Permafrost verschont bleibt. Der Rest Sibiriens, Die nördliche Tundra und die zentralsibirische Taiga unterliegen dem ständigen oder dreivierteljährlichen Permafrost, was bedeutet, dass der Boden in den Wärmeperioden nicht auftaut und der Regen nicht ablaufen kann. Im Sommer verwandeln sich deswegen große Teile Sibiriens in unübersehbare Überschwemmungsgebiete und Sümpfe, aus denen Milliarden Mücken aufsteigen. Für den Reisenden haben diese geografischen Tatsachen eine negative und eine positive Folge. Negativ ist, dass er den größten Teil Sibiriens auf seiner Reise gar nicht sieht. Positiv ist, dass das, was er sieht, wenigstens der schönste Teil Sibiriens ist. Wieder blickte ich aus dem Fenster und sah das Gleiche wie immer. Naja, dachte ich, wenn das der schönste Teil Sibiriens ist, will ich den Norden gar nicht sehen. Am Abend erreichte der Zug Tjumen, die sogenannte Mutter aller sibirischen Städte. Ein Blick aus dem Fenster zeigte, dass die Ansichten dieser Mutter auch nicht anders waren als die ihrer Brüder und Schwestern im Westen. Überall Schienen, Gleise und Wohnsilos vor dem Hintergrund sanft gewellter Hügel unter einem rosarot eingefärbten Abendhimmel. Von Tjumen aus hatten im Jahre 1586 die Kosaken mit der Erkundung Sibiriens begonnen. Als Soldaten, Jäger und Fellhändler waren sie in die Weiten Sibiriens vorgestoßen, um im Verlauf von weniger als drei Generationen den Biber auszurotten und schon 1648 den Pazifik zu erreichen. Als der Zug auf dem Bahnhof von Tjumen hielt, packten Fjodor und Michail ihre Sachen zusammen und entschwanden mit einem kaum erkennbaren Kopfnicken. Ich blickte aus dem Abteilfenster und beobachtete, wie Mechaniker Leitungen und Schläuche an der Lok überprüften. Ein Bettler, der die Abfalleimer durchwühlte, wurde von einem Wachmann davongejagt. Neue Passagiere hasteten über den Bahnsteig und stellten sich vor den Waggoneingängen auf. Kurz darauf ertönte das Abfahrtssignal und die Reise ging weiter. Erstaunlicherweise wurden mir keine neuen Passagiere ins Abteil gelegt, so dass ich meine Abendration allein verspeiste, um anschließend in aller Ruhe durch den Zug zu spazieren. Im Speisewagen war es brechend voll, es roch nach Wirsing, Kohl und Kotelett, was der guten Stimmung keinen Abbruch tat. Die Gäste des Speisewagens waren bunt gemischt und optisch auf keinen Nenner zu bringen, außer dass sie laut und schwergewichtig waren. Der normale Russe ist ein Koloss, ganz egal, ob er steht oder sitzt. Einer dieser Kolosse saß mir mit dem Sprich-mich-bloß-nicht-Angesicht, allein mit einer Flasche Wodka am Tisch gegenüber. Andere Getränke schienen ihn nicht zu interessieren. Der Wodka ist wie eine gute Ehefrau, hatte ich irgendwo gelesen. Man sollte ihm unbedingt treu bleiben und man sollte seinen Genuss nicht mit dem Genuss anderer Getränke mischen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte und aus dem Fenster sah, erblickte ich in der Ferne die gewaltigen Schlote der Industriestadt Omsk, der zweitgrößten Stadt Sibiriens. In den Vororten waren umzäunte Datschen zu sehen. Russische Familien badeten in kleinen Seen, Holzkirchen standen im Schatten hoher Tannen. Schließlich überquerten wir auf einer riesigen Eisenbahnbrücke den Irtisch, den großen Nebenfluss des Ob. Dann erreichte der Zug die Stadtgrenze und wieder tauchten wir ein in ein Gewirr von Hinterhöfen und Gemäuern, ehe der Zug mit quietschenden Bremsen auf dem Bahnhof von Omsk stoppte. Den Aufenthalt in Omsk habe ich verschlafen und ich wachte erst wieder auf, als wir uns der sibirischen Millionenstadt Nowosibirsk näherten. Nowosibirsk ist eine der zahlreichen Städte, die in den 1890er Jahren beim Bau der transsibirischen Eisenbahn gegründet worden waren. Fast 1,5 Millionen Menschen leben heute in der dritt- oder viertgrößten Stadt Russlands. und das Gewusel auf dem Bahnsteig war fast so unübersichtlich wie auf dem Jaroslawer Bahnhof in Moskau. In der Nacht wachte ich auf und konnte nicht mehr einschlafen. Es war Vollmond und die Landschaft lag unter einem gespenstisch transparenten Licht. Hügel und Wälder zogen schattenhaft vorüber. Am Wechsel der Geschwindigkeit erkannte ich, dass wir durch hügeliges Gelände fuhren. Die mittelsibirische Strecke zwischen Nowosibirsk und Krasnojarsk gehört zu den gebirgigsten Abschnitten der Transsib, so dass wir zahllose Brücken und Tunnel passierten. Kleine Bahnstationen im Nirgendwo tauchten im Mondlicht auf und verschwanden wieder. Die Unebenheiten der Streckenführung übertrugen sich als leichtes Zittern bis in mein Bett. Eine neue Definition des Dickseins kam mir in den Sinn. Dick ist man, wenn man in der Transsib im Bett liegt und sich das Schwanken der Eisenbahn als zittrige, sichtbare Vibration auf das eigene Bauchfett überträgt. Erst kurz vor Sonnenaufgang fiel ich in einen tiefen Schlaf, so tief, dass ich beinahe Krasnojarsk verpasst hätte. Hier verließ ich den Zug zu einem weiteren Stopp. Ich blieb einige Tage in Krasnojarsk, und je länger ich blieb, desto besser gefiel mir die Stadt. Wäre der Jenissei nicht 3 oder 4-mal so breit wie der Rhein, hätte man die Lage der Stadt fast rheinländisch nennen können. Links und rechts der breitflächig in einem weiten Tal gelegenen Stadt erhoben sich sanft geschwungene Hügel, auf deren Spitze man sich ohne weiteres Ritterburgen vorstellen konnte. Natürlich gab es keine Ritterburgen im sibirischen Krasnojarsk, dafür aber Nationalparks, Staudämme und Gebirgslandschaften in der näheren und ferneren Umgebung. Auch in seinem Zentrum machte Krasnojarsk einen einladenden Eindruck. Ich spazierte die Ulica Lenina und die Ulica Karla Marxa entlang und besuchte ehemalige Bürgerpalais und sibirische Holzhäuser mit bunt bemalten Türen und Fensterrahmen. Sogar einige Kaffeehausstühle standen auf dem Trottoir, die Supermarktauslagen waren gut gefüllt. Es gab Musikläden und Restaurants, in denen Männer mit Sonnenbrillen an Tischen saßen und beachtliche Fleischportionen verspeisten. Auf den Straßen der Innenstadt liefen modisch gekleidete junge Frauen in High Heels neben alten Mütterlein, die ihren Einkauf in Plastiktüten nach Hause trugen. Russland im Umbruch, dachte ich. Aber wohin? Einen ganzen Tag lang wanderte ich durch den benachbarten Stolby-Nationalpark und fühlte mich wie in Alaska, nur die Mücken waren noch aufdringlicher. Zahllose Wanderwege führten durch Laub- und Tannenwald an mächtigen Felsen vorüber, und es hätte mich nicht gewundert, einem Bären oder einem Elch zu begegnen. Am Abend besuchte ich den Uferboulevard am Jenissei, wo es sich die Bewohner der Stadt im sibirischen Sommer bei Live-Musik, russischem Brotbier und Tanzeinlagen gut gehen ließen. Am nächsten Vormittag fuhr der Zug aus Moskau mit 2 Stunden Verspätung in den Bahnhof von Krasnojarsk ein, was ich angesichts der Entfernung von fast 4000 Kilometern als extrem pünktlich wertete. Ich erhielt ein Bett in einem Kupeini mit 3 russischen Männern, die mich freundlich begrüßten. Sie hießen Nikolai, Alexei und Sergei und waren als Autohändler unterwegs. Sergei, der ein wenig Englisch sprach, erklärte, dass ihr Geschäftsmodell darauf beruhe, japanische Autos aus Wladiwostok und Chabarowsk nach Nowosibirsk zu überführen. Darauf tranken wir eine Runde Wodka und das Begrüßungsritual war damit beendet. Der Zug setzte sich ruckelnd in Bewegung und die drei wandten sich wieder dem Kartenspiel zu, dem sie sich für den Rest des Tages mit großem Einsatz hingaben. Ich bezog eines der beiden Oberbetten und blickte aus dem Fenster. Draußen wechselten sich Ansichten von Tälern, Tunneln und Brücken ab, und jeder Anblick war durch eine Unendlichkeit von Tannenwäldern eingerahmt. Bizarr geformte Bergrücken, Birkeninseln inmitten wogender Grasmeere und ein zart unebener Horizont, auf den der Mitteleuropäer daheim keinen Blick verschwenden würde, wurden mir nach den langen Tagen des landschaftlichen Einerleis zum ästhetischen Erlebnis. Liebhaber der transsibirischen Eisenbahn schätzen diese Gleichförmigkeit, von der sie behaupten, von ihr gehe etwas Meditatives aus, das sich auf den Reisenden übertrage und ihm kostbare Einblicke in die eigene Befindlichkeit erlaube. Das hört sich gut an, und ich tat mein Bestes, mich in diese Stimmung einzuschwingen. Doch kaum schloss ich die Augen und entspannte mich, schlief ich ein. Beinahe hätte ich am nächsten Morgen die Ankunft der transsibirischen Eisenbahn in Irkutsk verschlafen. Hastig raffte ich meine Sachen zusammen und verließ den Zug. Irkutsk, über 5000 Kilometer und 5 Zeitzonen von Moskau entfernt, ist die touristische Drehscheibe der transsibirischen Eisenbahn. Nicht mehr Russland, aber auch noch nicht Ostasien, halb Mongolei, halb Sibirien, mit einer gehörigen Portion Basar, Orient und jeder Menge geschichtlichem Kolorit. In der russischen Geschichte ist Irkutsk bekannt als lebenslanger Verbannungsort der sogenannten Dekabristen, einer oppositionellen Gruppe russischer Offiziere, die im Jahre 1825 versucht hatten, gegen den Zaren zu putschen, um in Russland eine liberale Verfassung einzuführen. Vielen von ihnen waren ihre Gattinnen freiwillig in die Verbannung gefolgt, was seitdem in Russland als Inbegriff der Gattenliebe gilt. Dass nahezu jeder Transsib-Reisende in Irkutsk einen Zwischenstopp einlegt, hat allerdings weniger mit seiner Geschichte zu tun als mit dem nahegelegenen Baikalsee, von dem es heißt, dass niemand, der ihn einmal gesehen hat, jemals wieder ganz unglücklich werden kann. Das klang verlockend, und nach einem kurzen Aufenthalt in Irkutsk stieg ich in einen Bus, der mich in 2 Stunden nach Listvyanka am Baikalsee brachte. Als ich Listvyanka erreichte, lag der große See wie eine zu Wasser gewordene Ewigkeit unter der sibirischen Sonne. Wolkenreste schwebten wie Lametta über den Gipfeln der Buryatischen Berge, und manchmal gerade so, als wolle er seine unglaubliche Tiefe zur Erscheinung bringen, bildete sich inmitten des samtblauen Sees eine tiefdunkle, fast blauschwarze Zone. Ich erblickte das schöne Herz Asiens, wie die Mongolen sagen, um das herum der Kontinent geschaffen worden sei. Mit einer Länge von 636 Kilometern und einer durchschnittlichen Breite von 30 und 80 Kilometern hat der Baikalsee eine Fläche von 31.500 Quadratkilometern und ist damit der 7. See der Erde. Wegen seiner unvergleichlichen Tiefe von bis zu 1.600 Metern ist er allerdings der mit Abstand bedeutendste Süßwassersee überhaupt. Er soll über 20% der Süßwasserreserven des Planeten verfügen. Außerdem ist er, was seine Kälte betrifft, kaum zu schlagen. Die Einheimischen behaupten, dass ein Bad im Baikalsee die Lebenserwartung um 25 Jahre erhöhe, aber nur, wenn man dieses Bad überlebt. Nach kurzem Suchen fand ich am Ortsrand von Listvyanka eine saubere, aber spartanische Unterkunft. Die Hände in die Hüften gestützt, eine Schürze um den Rumpf gebunden, unterzog mich Irina, die Wirtin, einem Schnellcheck, den ich augenscheinlich bestand, denn ich erhielt den Schlüssel zu einer kleinen Kammer mit einem Bett, einem Stuhl und einem Fenster. Waschen musste ich mich unter freiem Himmel an einem Spülbecken und für die Notdurften des Lebens stand eine Sägespäne-Toilette zur Verfügung. Das war rustikal, doch der Blick vom Donnerbalken auf den See entschädigte für manches. Die nächsten Tage ließ ich es ruhig angehen. Ich spazierte die Ufer des Sees entlang, beobachtete die Kühe, die sich auf den Asphalt legten, um ihre Bäuche zu wärmen, sah die Fischer mit ihren Booten auf den See hinausfahren und wiederkehren und die Babuschkas, die dick eingemummelt mit ihren Katzen und Hunden vor ihren Holzhütten saßen. Die Abende verbrachte ich im einzigen Strandlokal des Ortes, inmitten von Einheimischen und Individualreisenden, und hörte mir die Transitgeschichten der Touristen an, die aus Peking oder Wladiwostok kamen. An einem warmen Sommertag nahm ich die Fähre von Listwianka nach Port Baikal, um einige Stunden die Schienentrassen direkt am See entlang zu wandern. Hier hatte einmal die Hauptstrecke der Transsibirischen Eisenbahn entlangführen sollen, ehe man sich für eine andere Trasse entschied, die den See umging. Geblieben war ein faszinierender Wanderweg, wie es in der Welt keinen zweiten gibt. Zwischen den abstürzenden Uferbergen und im Angesicht des endlosen Sees führten die teilweise überwachsenen Schienen durch eine Landschaft von berückender Schönheit. Vertikalität und Horizontalität, Luft und Wasser, Berge und Wolken, Nähe und Ferne verbanden sich zu Bildern, die in mir die Empfindung hervorriefen, ich hätte sie schon immer in mir getragen und würde sie jetzt erst in der Wirklichkeit erleben. Ich wurde von bunten Schmetterlingen umflattert, während mir ein frischer Wind den Schweiß abkühlte. Nichts außer dem Rauschen des Wassers und dem Zirpen der Grillen war zu hören. Die Welt stand still am Baikalsee, und weit und breit war kein Mensch zu sehen. Die schönen Tage am Baikalsee gingen zu Ende und ich fuhr mit dem Bus nach Irkutsk zurück. Von dort nahm ich den regelmäßig wiederkehrenden Zug nach Ulan-Ude, der mich über eine Strecke von 450 Kilometern in die Hauptstadt Burjatiens brachte. Burjatien war ursprünglich ein mongolisches Siedlungsgebiet gewesen, ehe der turbulente Lauf der Geschichte es als autonome Region in die Russische Föderation geführt hatte. Verstohlen musterte ich die Mongolen, die neben mir in den Bänken saßen. Sie trugen Überwürfe in schwarz-roten Farben, saßen wie angenagelt in den Bänken und trugen ein unbewegliches Mienenspiel zur Schau. Auch auf die Gefahr hin, unzulässig zu pauschalisieren, ihre Gesichter kamen mir flach, streng und erratisch vor. Vielleicht war es auch nur ihr Nimbus, der meine Wahrnehmung beeinflusste. Denn waren die Mongolen auch schon lange im Schatten der Geschichte verschwunden, umgab sie noch immer die Aura von Eroberern und Weltreichsgründern. Als ich den Zug in Ulan-Ude verließ und auf den Bahnhofsvorplatz trat, pfiff mir ein kalter Wind die Hosenbeine hoch. Ungünstige Wetterverhältnisse hatten einen Temperatursturz verursacht und mitten im Sommer eine Membrane nordischer Kälte über Ulan-Ude gestülpt. Aber auch bei strahlendem Sonnenschein wäre die Stadt keine Augenweide gewesen. Ihr Wahrzeichen ist ein gigantischer Lenin-Schädel, der so groß wie ein Einfamilienhaus das Stadtzentrum verunziert. Dieser bizarre Riesenschädel war aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums von Lenins Geburtstag von den Sowjets in Auftrag gegeben und auf der Weltausstellung in Kanada ausgestellt worden. Aber das Ding war so scheußlich, dass es nachher keiner haben wollte, bis man auf die Idee verfiel, es den Mongolen Buryatiens am Ende der Welt zu schenken. Diese nahmen das Geschenk Nolens Volens an, nicht ohne unter der Hand zu höhnen, dass es bei den Mongolen eine alte Tradition sei, die Köpfe ihrer Feinde mitten in ihrer Hauptstadt auszustellen. Aber ich hatte nicht wegen des großen Leninkopfes in Ulan-Ude Station gemacht, sondern wegen des Klosters in Iwolginski-Dasan, des größten buddhistischen Klosters in Russland. Es erhebt sich etwa 30 Kilometer von Ulan-Ude entfernt über einer flachen Grassteppe und ist schon von Weitem an seinen goldgelben Dächern zu erkennen. Was seine Größe betrifft, kann es mit den großen buddhistischen Klöstern Tibets nicht mithalten. Wie diese aber besteht es aus einer Umwallung, Versammlungshallen und Gebetsräumen, zahlreichen Chörten und einer ganzen Galerie von Flaggen, die zu Ehren des Buddhas im Wind wehen. Die Mönche liefen in rostroten Gewändern durch die Gänge, verbeugten sich voreinander und beteten. Einige saßen in einem kleinen Hof beieinander und disputierten, andere drehten unablässig an den Gebetstrommeln am Klostereingang. Schafe und Hunde bevölkerten in so großer Zahl die Umgebung des Klosters, als seien es die Wiedergeburten sündiger Existenzen. Ich setzte mich auf eine Brüstung im Klosterinnenhof und dachte an die wunderliche Beziehung von Tibet und der Mongolei. Möglich, dass es der Einfluss der buddhistischen Friedfertigkeit gewesen war, der die kriegerischen Mongolen hatte zur Ruhe kommen lassen. Als ich von meinem Klosterbesuch nach Ulan-Ude zurückkehrte und mich um ein Ticket für die Weiterreise bemühte, erwartete mich eine böse Überraschung. Da die meisten Züge der Transsibirischen Eisenbahn in Ulan-Ude nach Süden, in Richtung Mongolei und China abbiegen, war der Zugverkehr nach Osten so ausgedünnt, dass es keine Fahrkarten mehr gab. Alle Kupeini-Tickets östlich von Ulan-Ude waren auf Wochen hinaus ausgebucht. Selbst die Miyaki-Luxusabteile waren belegt. Das Einzige, was ich nach langem Gezeter erhalten konnte, war ein Platzkartni-Billett. Das heißt eine Fahrkarte für einen großen, randvoll mit schmalen Pritschen zugebauten rollenden Waggon, in dem die Passagiere in drangvoller Enge und ohne jeglichen Hör-, Riech- oder Sichtschutz durch Ostsibirien reisen. Ich nahm es mit Fassung auf. Heißt es doch unter Hardcore-Transsib-Reisenden, dass niemand die Transsibirische Eisenbahn kenne, der nicht wenigstens einige Tage in einem Platzkartni-Waggon verbracht hatte. Langsam fuhr die Bahn in den Bahnhof von Ulan-Ude ein und ich bestieg den Zug. Den ersten Platzkartni-Waggon durchzog ein herber Fischgeruch, obwohl alle Fenster offen waren. Im zweiten dominierte Knoblauchduft mit einem Oberton von Schweiß und alle waren bis auf wenige Restplätze belegt. Ich kam zwischen zwei hünenhaften Sibiriaken zu sitzen, die hartgekochte Eier aßen und mich an Yermaks Kosaken erinnerten, die vor über 400 Jahren mit der Eroberung Sibiriens begonnen hatten. Händler, die misstrauisch auf ihren Warenbeständen saßen, als würden sie ihnen in der nächsten Minute unter dem Hintern weggezogen werden, repräsentierten die Kategorie der Kaufleute, die als Fell- und Holzhändler den Kosaken auf dem großen Trail nach Osten gefolgt waren. Und ein Rabbi, der in seinen heiligen Schriften las, vermittelte die tröstliche Gewissheit, dass sich in den weiten Ostsibiriens Raum für alle Religionen findet. Auch Chinesen saßen auf ihren Pritschen und aßen grinsend ihren Reis, als ahnten sie, dass diese Hinterwelt, die die Russen den Chinesen dereinst gestohlen hatten, doch irgendwann wieder an das Reich der Mitte zurückfallen würde. Das alles war schon bemerkenswert genug, aber noch bemerkenswerter war der Speisewagen. Wo ich mir nichts sehnlicher wünschte, als aus der Enge meines Platzkartni-Waggons an einen einladend gedeckten Tisch zu flüchten, war die Hälfte der Sitzgelegenheiten im Speisewagen mit Wodka-Vorräten zugebaut, und auf der anderen Hälfte der Plätze saß die Kundschaft, die diesen Wodka bis zur Agonie in sich hineinschüttete. Eine Konstellation, die gar keinen Platz mehr zum Essen ließ, so dass der Kellner immer dann, wenn ein Kunde erschien, der wirklich essen wollte, sich einen der Wodka-Trinker greifen und ihn für eine Weile vor die Türe setzen musste. Aber der Zug, der nun fast 3 Tage und 2 Zeitzonen durch den weiten Osten Sibiriens in Richtung Pazifik fuhr, wäre nicht als echte Transsib berühmt, hielt er nicht auch Tröstungen ganz eigener Art bereit. Das immer gleiche Schaukeln und Rattern des Zuges bewirkte schon am 2. Reisetag, als die Bahn das Gebiet der Schilka und des Amur erreichte, einen wunderlichen Zustand zwischen Dösen und Trance, eine Art Bewusstseinsveränderung, bei der sich die Sinneseindrücke im Innern und die Weite außerhalb des Zuges auf eine rätselhafte Weise ausbalancierten. Zuerst war es nur ein beiläufiges Sich-Wundern über die schnurgeraden Horizonte, die Stunde um Stunde an den Fenstern vorüberzogen, dann ein schieres Erstaunen über die Unendlichkeit der Räume, welche die Bahn durchfuhr, ehe man inmitten der Asymmetrie schrumpfender Tage und ausufernder Weiten glaubte, der physischen Geographie der Erde sinnlich teilhaftig zu werden. Wenn nur Zentimeter von der eigenen Pritsche entfernt, die Borschtsuppe dampfte und der Sibiriake schnarchte, während die Babuschka schmatzte und der Enkel heulte, zogen Laub- und Nadelwälder in fülligen Farben wie eine ewige Wiederkehr des Immergleichen vor den Abteilfenstern vorüber. Pfade, die aus dem Boden zu wachsen und ins Nichts zu führen schienen, Förderkräne längst stillgelegter Bergwerke, Flüsse, deren Namen keiner kannte und an deren Ufern einsame Fischer saßen, verbanden sich zu einer bizarren Collage der puren Gleichzeitigkeit. Jenseits von Chita, einem der übelsten Verbannungsorte des Zarenreiches, über 6000 Kilometer von Moskau entfernt, wurde die Landschaft karger. Die Fichten wurden kümmerlicher, die Wolkengebirge über den Horizonten bedrohlicher und die Farben der Landschaft verschmolzen zu einem gemütsgefährdenden Grün-Grau. Es war, als durchführe der Zug einen Ozean der Unerschlossenheit, eine Welt ohne jeden Schnörkel, mit einer Physiognomie, die umso älter wirkte, je weiter der Zug nach Osten fuhr. Am ältesten wirkte das Gesicht Ostsibiriens bei Tschernischewsk, 6500 Kilometer von Moskau entfernt, jenem Ort, an dem die Transsibirische Eisenbahn ihre nördlichste Trassenführung erreicht. Hier, wo die Nadelwälder fast ganz verschwunden waren und die Tundra wie eine Vorahnung der Polarzone bis an die Ränder der hochgebauten Trassen heranrückte, entfaltete das sibirische Licht in den Abendstunden seinen rätselhaften Glanz. Goldene Honigfarben ergossen sich über weite Ebenen, während die länger werdenden Schatten der wenigen Bäume dem Zug den Weg nach Osten wiesen. Im Speisewagen ging derweil die Wodka-Trinkerei in die nächste Runde. Ich begriff bei weitem nicht alles, was um mich herum geschah, aber dass ein junger Mann, der schluchzend in seiner Bank saß und das Foto seiner Frau herumreichte, an Liebeskummer litt, verstand ich. Nadja, die kleine Königin des Platzkartni-Waggons, aber ließ das alles unberührt. Mit der Präzision einer Rechenmaschine setzte sie jeden Schachmatt, der sich traute, gegen die angehende Großmeisterin anzutreten. Auch ich hielt nur 22 Züge durch, dann war ich am Ende. Nicht nur die Kontakte der Reisenden wurden intensiver, auch auf den Bahnhofsmärkten ging es immer turbulenter zu, je mehr das Ende der Reise heranrückte. Schon die buryatischen Bahnhöfe im Umkreis von Ulan-Ude hatten mobilen Freiluftmärkten geglichen, auf denen solche Mengen an Eiern und Brot, Fleischklößchen, Wasser, Wein und Wodka verkauft worden waren, als starte der Zug eine Reise in die Ewigkeit. In Belogorsk, fast 8000 Kilometer von Moskau entfernt, stürmten die Passagiere die Verkaufsstände, weil im Speisewagen des Zuges langsam sogar der Wodka zur Neige ging. Auch in Birobidschan, einem autonomen jüdischen Bezirk, in den Stalin die Juden der Welt vor der Gründung des Staates Israel zur Ansiedlung locken wollte, florierten die Geschäfte auf dem Bahnhofsmarkt, wenngleich jeder feststellen konnte, dass sich der Preis für ein gekochtes Ei seit Ulan-Ude mehr als verdoppelt hatte. Nach 3 Tagen und 2 Nächten war endlich Chabarowsk am Amur erreicht, die östlichste Großstadt Sibiriens. Benannt nach einem Kosaken, der im 19. Jahrhundert die örtlichen Chinesen traktiert hatte, besitzt die Stadt heute mit dem Moravjow-Amurski-Boulevard die elitärste Flaniermeile westlich des Urals. Neben dem protzigsten Komsomolzen-Denkmal ganz Russlands ist im Zentrum der Stadt die einst von den Kommunisten zerstörte Kathedrale, größer und prächtiger als jemals zuvor wiedererstanden. Ich verließ den Zug in Chabarowsk und spazierte den langgezogenen Amur-Strand entlang, wo Russen, Mongolen und Chinesen die sibirische Sonne genossen. Ich blieb den ganzen Nachmittag am Fluss und erfreute mich am Anblick des großen Stroms. Am nächsten Tag war mir das Glück hold in Chabarowsk, denn ich erhielt für den letzten Teil meiner Reise einen Schlafplatz in einem Kupeini-Abteil. Eine freundliche Pravatnitsa führte mich durch die Platzkartni-Waggons zu meinem Schlafwagenabteil. Dort erwartete mich ein mürrischer alter Russe. Er trug eine Uniform und hieß Pjotr. Und wie es das Klischee wollte, stand eine Wodkaflasche auf dem kleinen Fenstertisch. Die letzte Etappe der Reise, die 700 Kilometer lange Fahrt auf der Ussuri-Bahn, führte durch Primorje, Russlands östlichste Provinz. Sibirien lag hinter uns. Und die Besiedlung wurde dichter. Ich sah Bilder, wie ich sie ganz am Anfang der Reise kurz vor dem Ural gesehen hatte. Moderate Hügel, Tannenwälder, kleine Weiler, bunte Holzhäuser, unbefestigte Straßen, auf denen Lastwagen fuhren, die aussahen, als stammten sie noch aus der Stalinzeit. Dann brach der Abend herein. Pjotr machte sich einen schönen Feierabend mit seinem Wodka, ich trank einen Tee zur Nacht. Zum letzten Mal wiegte mich die längst vertraute Schienenmelodie in den Schlaf, ehe der Zug am Morgen Wladiwostok erreichte. Hier erwartete mich eine überlebensgroße Lenin-Figur auf dem Bahnhofsvorplatz, die mit dem rechten Arm so entschlossen nach Westen wies, als wolle sie die Passagiere zur sofortigen Rückreise auffordern.
Sie hörten eine weitere Folge des Weltwunderforums, eine Reise mit der transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Wladiwostok von Ludwig Vizani, gelesen von David Bunnos.